Vielleicht habt ihr es gehört, dass in Amerika die Eier knapp werden. Ich meine, in Amerika ist vieles im Moment im Argen. Wahrscheinlich werden nicht nur die Eier da knapp, auch Verstand hat man manchmal den Eindruck. Aber das ist nicht der Grund, warum ich zu diesem Titel gekommen bin. In Deutschland werden die Eier jetzt auch knapp. Und ich dachte, ich predige schon mal eine Woche vor Ostern, um euch zu erinnern, dass ihr schnell noch Eier kauft. Quatsch, ist natürlich Blödsinn. Wer mich kennt, weiß, dass mir die Eier an Ostern zwar sehr gut schmecken und es ein tolles Ritual ist in unserer Familie, dann die Eier zu klopfen. Kennt ihr das, Eierklopfen? Kennt ihr nicht? Ja, genau. Die bunten Eier sind auf dem Tisch und wenn wir frühstücken an Ostern und auch in den folgenden Tagen, dann kann sich jeder ein Ei greifen und dann hauen wir die aufeinander. Und wer als letztes das Ei hat, das noch ganz ist, der hat gewonnen. Früher galt sogar mal, der kriegt dann alle anderen Eier, aber das soll für den Bauch nicht so gut sein. Das Dumme ist, wenn ich daran jetzt schon denke, ich verliere da immer. Und wer mich kennt, weiß, ich verliere nicht gerne. Okay, ich werde mich der Aufgabe wieder stellen an Ostern, ich freue mich schon drauf. Aber ihr merkt, so verrückt, wie ich beim Eierklopfen bin und gewinnen will, ist vielleicht auch dieser Titel. Ostern beginnt schon heute. Ostern beginnt schon heute, meint er das ernst, haben vielleicht manche sich gefragt, als sie den Flyer oder die Werbung im Internet oder bei YouTube gesehen haben. Wie Susan das so schön im Schaukasten dargestellt hat, bei uns ist immer Ostern, das ist natürlich auch eine steile Aussage. Ich glaube, sie war auch die Inspiration zu diesem Thema heute. Also wenn ihr eine Schuldige sucht, dann geht zu Susan, wie ich auf so ein Thema heute am Palmsonntag komme. Nein, es ist noch viel mehr. Ich behaupte, Ostern hat schon viel, viel, viel länger zuvor begonnen. Wir werden heute einen weiten Bogen schlagen, einen weiten Bogen 1000 Jahre vor Christus zurück, als David diesen Psalm 16 gedichtet hat und geschrieben hat. Wir werden entdecken, dass das, was an Ostern geschieht, eine Geschichte ist, die schon lange, lange vor dem Karfreitag und vor Ostern vor 2000 Jahren begonnen hat. Und es hat mit ganz wichtigen Dingen zu tun, dieses Ostern. Und deshalb ist es wichtig, dass es das ganze Jahr eigentlich gilt und dass wir auch heute uns schon vorbereiten auf das, was wir dann am Karfreitag und Ostersonntag feiern. Das sind ja die Hochfeste des Kirchenjahres. Und für manche ist das Weihnachten, für mich ist das Karfreitag und Ostern die wichtigsten Feste im Kirchenjahr. Was entdecken wir da? An Ostern geht es um ganz wichtige Dinge wie Hoffnung. Es geht an Ostern um Sicherheit. Es geht um Vertrauen und deshalb wird auch Karfreitag und am Ostersonntag ein Hauptthema Vertrauen sein unter verschiedensten Aspekten. Hoffnung, Sicherheit, Vertrauen, das sind doch elementare Dinge für unsere Welt heute, für dich und mich, oder? Entscheidende Dinge. Und das, was wir in Psalm 16 vorhin gehört haben, was David dazu gesagt hat und was es für eine Bedeutung auch für Ostern hat, das ist entscheidend für mein Leben und vielleicht auch für dein Leben, oder? Was würdest du denn sagen, mal ganz abgesehen davon, dass ich schon diesen Bogen zu Ostern bei diesen Stichworten gezogen habe, was deine Hoffnung ist, was deine Sicherheit ist? Auf was du vertraust. So kurz vor Ostern wäre das doch mal eine Frage, oder? In diesen Zeiten ganz besonders. Was würdest du antworten? Wenn dich jemand fragt, sag mal, Detlef, was ist denn eigentlich der Halt in deinem Leben? Auch und gerade vielleicht angesichts von Not und Tod in dieser Welt, vom Sterben. Was ist dein Halt? Was wirklich trägt? Irgendeine Versicherung? Vor einer Zeit, ich glaube es war in der Corona-Zeit, waren wir in Husum und gingen auf diesem Weg Richtung Strand und da schauten wir auf ein abgebranntes Hotel. Und am Hotel hatte der Besitzer ein großes Plakat angebracht mit dem Hinweis, dass die Versicherung XY immer noch nicht gezahlt hat. Also Versicherungen zumindest sind kein Halt in schwierigen Zeiten. Ich konnte es mir nicht verkneifen, einem befreundeten Versicherungsvertreter, der just bei dieser Versicherung tätig war, ein Bild zu schicken. Das hat er mir ziemlich übel genommen. Aber Es gibt doch so viele Dinge, wo wir uns versprechen, dass es uns Halt und Sicherheit schenkt. Und wie schnell ist es vorbei damit? Und da kommt Ostern ins Spiel. Gerade in diesen Zeiten heute. Was sagt uns der Psalm? Und wir blenden ihn einfach mal parallel zu meiner Predigt jeweils nochmal ein, damit ihr nochmal auf die Verse auch schauen könnt, um nachher dann einen weiteren Bogen auch ins Neue Testament zu finden. Gleich im zweiten Vers sagt David: Gott ist sein Herr und sein ganzes Glück. Das ist noch viel mehr als Halt und Sicherheit. Das ist noch viel mehr als Zuversicht. Sein ganzes Glück, sagt David, sei Gott. Okay, kannst du das so sagen, dass Gott dein ganzes Glück ist? Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Hast du das Gott vielleicht sogar schon mal gesagt? Könnte ja auch sein. Oder zögerst du eher? Ich dachte gerade so spontan, in afroamerikanischen Gottesdiensten, da gibt es das ja manchmal, dass der Pastor dann so losposaunt: Gott ist unser ganzes Glück. Und die Gemeinde antwortet: Nein, ihr müsst es jetzt nicht tun, ich will niemanden in Verlegenheit bringen. Weil ich weiß es nicht, ob alle das so sagen könnten oder würden, dass Gott mein und dein ganzes Glück ist. Dein ganzes Glück. Es gibt nichts, was weniger glücklich macht oder mehr glücklich macht. Gott, sagt David, ist sein ganzes Glück. Einfach so mal in deinem Herzen gerade nachdenken. Hast du diesen Gedanken jemals schon zugelassen, dass Gott dein ganzes Glück sein könnte oder dein ganzes Glück sein will? Dass es für die beiden Kinder, die wir heute gesegnet haben, das größte Glück ihres Lebens sein könnte, dass sie Gott als ihren Vater kennenlernen und verstehen, wie sehr er sie lieb hat? Und was es heißt, dass wir sie heute gesegnet haben? Dass Gottes Segen mit ihnen geht durch ihr Leben und dieser Gott niemals von ihnen wegschauen wird, immer da sein wird, weil er es versprochen hat und bewiesen hat durch Jesus Christus, seinen Sohn. Gott, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. An Gott zu glauben oder zu denken, dass es einen Gott gibt, das sagen viele Menschen. Manche auch nur, dass es sie an ein höheres Wesen glauben. Aber dass dieser Gott das größte Glück ist, was ich haben kann. Kannst du das so sagen? Lass es mal sacken. Herr, okay, Gott, okay, aber das größte Glück? David spricht wenige Verse später von falscher Hoffnung. Im Vers 4 spricht er von denen, die sich von diesem lebendigen Gott abwenden und anderen Göttern nachlaufen. In der Bibel nennt man andere Götter dann Götzen. Doch im Gegensatz zum lebendigen Gott, und David betont das, das ist der lebendige Gott, der mein ganzes Glück ist, sind diese Götzen leblose Götter, tote Götter. Und tote Götter werden wahrscheinlich auch kein Glück schenken, oder? Das sind die Dinge, auf die die Menschen reinfallen, die sozusagen Gott von sich weggestoßen haben. Denn irgendwo suchen wir Menschen dann Vertrauen, irgendwo suchen wir Halt, irgendwo suchen wir nach Dingen, die uns etwas verheißen. Zukunft, Hoffnung, Hilfe. Und es ist schon krass, dass in Deutschland, wo die Säkularisierung und der Glaubensverlust immer weiter fortschreiten, die Esoterikmessen boomen wie noch was. Milliarden werden da umgesetzt. Und das alte Sprichwort, dass wo Gott zur Haustür rausgejagt wird, durch die Hintertür die Geister und Dämonen ins Haus kommen, scheint sich in dieser Zeit in Deutschland zu bewahrheiten. Auf was vertrauen Menschen alles? David warnt vor falscher Hoffnung. David warnt davor, und deshalb ist es auch Davids Prognose: Wer falschen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr raus. Ich fand das interessant, was er da dichtet. Setzt du nicht auf Gott, setzt du auf irgendetwas anderes. Und wenn es auf dich selbst ist. Und da kannst du ja mal in den Spiegel gucken, ob das so eine gute Idee ist. Er sagt: Wer nicht auf Gott setzt, kommt aus dem Kummer nicht mehr raus. Wer woanders als bei Gott sein Glück sucht, wird wohl eher Kummer finden, sagt er. Und deshalb ist Davids Entschluss im Vers 4 klar, diesen falschen Göttern will er keine Beachtung schenken, keine Aufmerksamkeit ihnen geben, er will sie noch nicht einmal kennen. Noch nicht einmal kennen. Immer wieder, wenn ich eins der lokalen Blättchen aufschlage, oft schon auf der zweiten Seite, sehe ich so einen Artikel über das Horoskop des nächsten Monats. Und ich würde am liebsten gar nicht drauf gucken, auf so einen Mist. Warum vertrauen Menschen auf Horoskope? Obwohl Jahr für Jahr immer wieder bewiesen ist, dass alles, was so vorhergesagt wird, auch von den größten Wahrsagern unseres Landes, wo sogar große Unternehmen sich Prognosen für das nächste Jahr oft geben lassen und immer wieder wird bewiesen, es gibt so einen tollen Verein in Darmstadt, dass da nur Hokuspokus bei ist und dass 99% der Dinge oder 99,9% der Dinge, die so vorhergesagt werden, wenn sie wirklich spezifisch werden, nicht eintreffen. Warum verlassen sich Menschen auf sowas? Warum suchen sie da ihre Hoffnung, ihren Halt, ihr Glück? Vielleicht, weil sie den, der wirklich Glück schenken könnte, vergessen und verloren haben? David im Gegensatz dazu im Vers 3 lesen wir, es freut sich über alle die, die so wie er auf den lebendigen Gott vertrauen. Ja, und so freue ich mich über jeden Menschen, auch heute Morgen hier und vielleicht im Stream und über die Menschen, die mir im Leben begegnet sind, die diesem Gott vertrauen. Ich freue mich, weil ich weiß, dann ist Hoffnung da. Dass David das mit dem ganzen Glück wirklich ernst meint und das nicht nur eine dichterische, schöne Geschichte ist, das bezeugt er in den weiteren besonderen zwei Versen. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Gott ist alles, was er hat und mehr braucht er nicht. Alles, was er zum Leben braucht. Alles, was er in Zukunft braucht, sagt David. Alles findet er bei diesem Gott. Klingt toll, oder? Aber kannst du das so sagen wie David? Ich habe mich gefragt, Detlef, kannst du das so sagen wie David? Wer hat so ein inniges Vertrauensverhältnis zu Gott? Oder soll ich besser fragen, möchtest du das haben? Möchtest du so ein inniges Vertrauensverhältnis zu Gott haben wie David? Ich? Ja. Ich hätte es gerne. Und ja, ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Ich möchte immer tiefer in das Vaterherz Gottes hineinschauen und immer tiefer von dem begeistert werden, wie dieses Vaterherz Gottes für mich tickt und mich liebt und für mich ist. Und ich glaube, je mehr ich das entdecke, umso glücklicher wird mein Leben werden. Umso fröhlicher, umso gelassener werde ich durch das Leben gehen. Das ist ein Kern meines Glaubens. Hineinschauen in das Vaterherz Gottes und dort Glück und Geborgenheit finden, Liebe finden. Und David mit den Worten im Psalm 16 hilft uns dabei. Er schreibt weiter in Vers 7 bis 9 und erklärt es, dass Gott der ist, in dessen Nähe er Rat sucht und dessen Nähe oder er sucht die Nähe und er pflegt diese Nähe. Und das sind so ein paar Stichworte und ich dachte, stopp mal. Das ist ja genau das Gleiche, was wir immer wieder auch in unserer Predigtreihe Herzenssache beim Thema Jüngerschaft lesen und hören. Er sagt, Gottes Wort ist ihm wichtig. Da findet er Rat in Gottes Wort. Er sucht die Nähe Gottes. Er sinnt darüber nach. Ich habe mal in meiner alten Gemeinde eine alte Dame gehabt, die klagte darüber, dass sie nachts nicht schlafen kann. Und dann erzählt sie mir, und wenn ich nachts nicht schlafe, da war ich erst ganz traurig drüber und habe gesucht, was ich machen kann. Aber jetzt habe ich verstanden, dann kann ich beten. Dann suchte sie die Nähe Gottes nachts. Und ich fand das eine tolle Idee. Und offensichtlich, und wie oft ist es dir vielleicht schon so gegangen wie mir, dass du nachts wach liegst und über Dinge nachdenkst. Gerade nachts holen einen doch die Sorgen oft ein und dann sinnt David nach über das Wort Gottes. Er sucht seine Nähe, er ist im Gebet mit seinem Gott und dann fallen da Worte in diesen Versen wie Freude, Dank und Jubel. Und was ist das anderes als Lobpreis, das, was wir so gerne auch im Gottesdienst tun? Das, was wir immer wieder auch an Abenden tun wollen, zusammen singen, Gott loben und preisen. Das gehört seit allen Zeiten im Volk Israel und in der christlichen Gemeinde zum Leben derer, die zu Gott gehören, ihn zu loben, ihn zu preisen. Demnächst haben wir sogar ein Wohnzimmer-Lobpreis hier. Svenja wird darüber in Kürze mit mir nochmal sprechen. Ich lade euch jetzt schon ein, da genau hinzuhören. Das bringt uns in die Nähe Gottes. Wie suchst du diese Nähe Gottes? Nicht nur am Sonntagmorgen, auch in der Woche, in deinem Alltag. Das ist die Frage. Und ich habe so einen Eindruck, David könnte uns ein guter Coach sein mit dem, was er im Psalm 16 schreibt. Die Dinge, die ihm wichtig waren, sind bis heute wichtig, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht. Wenn es um die Nähe zu diesem himmlischen Vater geht. Und dann schreibt er weiter in den Versen 9 bis 11, am Ende des 9. Verses bis am Anfang von Vers 11. Dann schreibt er, dass Gott seine Sicherheit ist, selbst wenn es um das Ende geht. Und jetzt wird es richtig interessant. David ist sich gewiss, dass er bei Gott in Sicherheit ist, selbst wenn es einmal ans Sterben geht. Vers 10 gipfelt in der Auferstehungshoffnung, dass sein Leib nicht verrotten wird, dass er leben wird, selbst wenn er sterben muss. Eine Hoffnung, die es im Alten Testament eigentlich noch nicht gab. Und zumindest von David wissen wir, dass er irgendwann gestorben ist. Offensichtlich geht das, was er da schreibt, weit über das hinaus, was sein eigenes Leben betraf. Aber trotzdem, er sagt, er wird leben, weil er ja zu Gott gehört. Dieser Gott zeigt ihm den Weg zum Leben. Und damit sind wir bei den Versen, die Psalm 16 so kurz vor Ostern ganz besonders interessant machen. Denn genau an diese Verse im Psalm 16 knüpft der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 2 an, wenn er erklärt, dass David da von Jesus Christus spricht. Und wir blenden mal den Text aus Apostelgeschichte 2, Vers 25 bis 28 ein. Dort heißt es schon, David sprach von ihm und was er sagte, sind eigentlich die Worte von Jesus. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Mein Mund bricht in Jubel aus. Selbst dann, wenn mein Körper im Grab liegt, hoffe ich auf dich, Herr. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Petrus legt diesen Psalm 16 aus und sagt, da spricht David prophetisch von Jesus. Er spricht von Gottes Plan. 1000 Jahre vor Jesu Geburt lebte dieser König David. Und da legt Gott diesem König Worte in den Mund, die Jesus dann leben sollte. Wir werden das an Karfreitag hören, wie er am Kreuz starb, wie er sein Leben im Vertrauen auf Gott, auf seinen himmlischen Vater, der ihm nahe ist, der ihn nicht im Stich lässt, der ihn nicht dem Tod preisgibt. Und am Sonntag werden wir feiern, dass er auferstanden ist. Wir hören davon, von dem, was 1000 Jahre zuvor David schon über Jesus sagte. Und Petrus erklärt dieses Geschehen, dass David hier von Gott prophetisch gebraucht wurde. Ein Gedanke, der modernen Theologen oft fremd ist. Aber warum sollte Gott das denn nicht können? Warum sollte Gott nicht im Alten Testament und weit vor David schon seinen Heilsplan aufschließen, den er in Christus und in seinem Leben und in seinem Sterben und Karfreitag und seiner Auferstehung dann verwirklicht hat? Das werden wir feiern nächste Woche. Und was es bedeutet, diesem Gott zu vertrauen. Für David galt das nicht. David starb und der Apostel schreibt auch in den Versen drumherum davon, dass sein Grab ja bekannt sei und man es besuchen könnte, ja, man ist sich heute nicht mehr ganz sicher, wo es denn genau heute liegt, aber zur Zeit Davids, zur Zeit Jesu hat man es wahrscheinlich noch gewusst, wo es war. Also David ist gestorben. Aber die Auferstehungshoffnung, von der David spricht und die uns in Christus dann an Ostern begegnet, ist ja gerade die, dass der Tod nicht siegt, sondern dass das Leben siegt, dass die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes siegt. Für David und erst recht für Jesus galt, Gott ist sein ganzes Glück, Gott ist seine Hoffnung und seine Sicherheit, selbst über den Tod hinaus, ihm vertrauten beide ihr Leben an und ihr Sterben. Und das möchte ich auch. Das tue ich auch. Tust du das auch? Wem vertraust du dein Leben an? Wo findest du dein Glück? Und damit bin ich bei einem Bild, das ich immer wieder gerne benutze. Das ist dieses kleine oder große I. Was ist dein Glück? Für viele Menschen, denen ich begegne, ist das Glück ihres Lebens irgendwie hier dieses große I. Das ist all ihr Glück. Und Glaube, der spielt manchmal nur so nebenbei noch eine Rolle. Glaube ist sozusagen oft das I-Tüpfelchen, so am Sonntag. Oder wenn es mal schwierig ist, wenn ich mit meinem eigenen Glück vielleicht gerade Schiffbruch erleide. Aber Gott lädt dich ein, es genau andersrum zu machen. Gott lädt dich ein, bei ihm, bei Gott allein dein Glück zu suchen. Dein Glück ist nicht in deinem Leben, sondern dein Glück ist bei Gott. Das soll die Hauptsache deines Lebens sein. Und dann wird das Leben sozusagen als ein Add-on, als etwas, was dazugehört, selbst auch glücklich werden. Die Prioritäten sind wichtig. David setzt die richtigen Prioritäten. Jesus setzt da die richtigen Prioritäten. Setzt du sie auch? Der Text in Apostelgeschichte 2 schildert, was das damals bedeutete. Er schildert, wie Menschen auf die Petrus' Predigt damals in Jerusalem reagierten und wie Petrus sie aufforderte, genau diese Prioritäten richtig zu setzen. Macht euer Leben bei Gott, bei Jesus, seinem Boten, der uns das Vaterherz Gottes aufgeschlossen hat, fest. Damals taten das, lesen wir dann im Zusammenhang des Textes, 3000 Menschen. 3000 Menschen. Ich rechne an Ostern in diesem Jahr nicht mit 3000. Ich würde mich schon wahnsinnig freuen, wenn es ein paar wären, die heute oder an Ostern ihr Glück allein bei Gott festmachen, ihr Leben allein bei Gott festmachen. Aber vielleicht werde ich ja überrascht. Vielleicht nicht mit 3000, aber mit ein paar mehr. An Karfreitag und Ostern wird es weiter um das Vertrauen, um die Sicherheit gehen. Ich lade schon jetzt herzlich zu den Gottesdiensten ein. Amen. Ich möchte mit uns beten und ich lade ganz bewusst dazu ein, in diesem Gebet mitzubeten, mitzuhören. Und vielleicht machst du es heute fest, dass du dein Glück ganz allein bei Gott suchst und findest. Vater im Himmel, danke. Danke, dass du uns David vorstellst und danke, dass du uns durch Jesus Christus so nahe gekommen bist. Du bietest uns heute Morgen an, unser Leben bei dir festzumachen, unser Glück bei dir zu suchen. Und wenn du das auch so willst, ob hier in der Gemeinde oder zu Hause vorm Bildschirm, dann sag es, sprich es aus. Gott, ich möchte, dass du mein Glück bist. Gott, ich möchte mein Leben festmachen bei dir. Und wenn du das nicht so sagen kannst, dann darfst du Gott sagen, dass du ihn mehr kennenlernen möchtest. Gott, ich möchte dich mehr kennenlernen. Hilf mir, dich kennenzulernen. Ich möchte diese Sicherheit, diese Geborgenheit, dieses Glück finden. Hilf mir dabei. Und wenn du dieses Glück schon lange gefunden hast, dann preise Gott jetzt und danke ihm dafür. Danke, Vater im Himmel, dass du durch Jesus Christus uns dein Herz gezeigt und geöffnet hast. Und dass wir wissen dürfen, du hast uns lieb. Du tust alles, damit wir einmal bei dir ankommen, damit wir leben, auch wenn wir einmal sterben müssen. Wir preisen dich, wir loben dich, wir beten dich an. Danke, Vater im Himmel. Amen.